Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die Idee ist beim Toni Brunner im Haus der Freiheit bei einem Bier vom SVP-Nationalrat Thomas Matter skizziert worden. Aus dieser Idee ist Nachhaltigkeitsinitiativen entstanden. Das Schweizer Volk stimmt am 14. Juni 2026 genau über diese Initiativen ab.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die Initiative verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 unter 10 Millionen bleibt. Dafür müssen bei Bedarf Massnahmen ergriffen und internationale Abkommen angepasst oder gekündigt werden. Das auch mit der EU. Hintergrund ist das starke Wachstum durch Zuwanderung. Bundesrat und Parlament lehnen diese Initiativen ab. Aber die neueste Umfrage von Tamedia zeigt, momentan unterstützt eine Mehrheit der Bevölkerung das Anliegen der SVP. Was bedeutet die Initiative genau? Und was sind die Argumente für und welche sind dagegen? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Claude Lauchon. Er ist Schweizer Historiker und Politikexpert. Herr Lauchon, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Tag.
Um was genau geht es bei dieser Initiative?
Bei dieser Initiative geht es an sich darum, dass mit 10 Millionen Einwohnern bis 2050 eine harte Grenze in die Verfassung soll geschrieben werden, dass die nie überschritten werden darf. Es gibt Massnahmen, die vorher eingeleitet werden müssen, nämlich bei 9,5 Millionen Einwohnern, also eine halbe Million vor dieser Grenze, dass der Bundesrat gezwungen wird, Zuwanderung zu begrenzen, und zwar zum Beispiel beim Asylwesen oder beim Familiennachzug, Limiten zu erhöhen, damit die Frist möglichst lang nicht eingehalten wird. Der Bundesrat sagt, wenn das so würde angenommen werden, das geht etwa 15 Jahre, bis dann die Limite, die 10 Millionen erreicht wird. Die Initianten reden eher von 5 bis 6 Jahren, bis mindestens die untere Limite, nämlich die 9,5, eingeleitet werden müsste.
Was sind denn die wichtigsten Argumente der Befürworter und der Gegner?
Ja, ich glaube, das wichtigste Argument von den Befürwortern ist, dass wir Kontrollen über Zuwanderung verloren haben. Das ist das zentrale Argument, dass man zurückkehren zu einer Art Kontingenzsystem, wie wir sie hatten vor der Personenfreizügigkeit. Sie werden Probleme genannt, wie zum Beispiel der Wohnungsmarkt, die Infrastruktur, der Verkehr und Ähnliches, die überlastet sind, dann wegen der Personenfreizügigkeit. Und insgesamt soll die Schweiz geschützt werden von einer Überbevölkerung.
Was wären definitiv Konsequenzen von so einer Annahme?
Bei der Annahme ist klar, es müssen die Grenzen eingeführt werden, beachtet werden. Die sind zwingend. Da lässt die Initiative überhaupt keinen Spielraum. Sie lässt ein bisschen Spielraum bei Fragen, was heisst denn bevölkerungstreibend? Also welche Verträge sind denn wirklich betroffen und wo nicht? Da gibt es eine Abgrenzung, aber es gibt einen ganz grossen Konsens. Personenfreizügigkeit, die ist zwangsläufig betroffen. Und sie würde dann zu einer Kündigung führen, wenn dann die Limite von den 10 Millionen überschritten worden wäre. Müsste das also kündigen und das würde zweifelsfrei wie ein Rattenschwanz eine grosse Folge von Inkonvenienzen mit der Europäischen Union führen.
Mhm. Ja, die Zustimmung scheint momentan relativ gross, können wir dann später noch schnell darauf zurück. Müsste die Schweiz also auch bei einer Ablehnung konkrete Massnahmen treffen, um so ein bisschen einen Mittelweg zu finden?
Ja, Gegner sagen ja nicht unbedingt, dass die Probleme, die aufgelistet worden sind, bei der Infrastruktur oder so zum Beispiel, dass die jetzt einfach nicht stimmen würden. Sie sagen einfach, sie hätten andere Massnahmen im Kopf. Sie hätten andere Massnahmen, die EU-verträglich sind, vor. Sie würden also durchaus auch Sachen ergreifen, aber sie würden nicht so weit gehen, dass die Verträge mit der EU müssten gekündigt werden. Also klar, dort ist der grosse Unterschied. Bei der Steuerung ist der grosse Unterschied. Er ist weniger bei der Problemdeutung. Da geht man sich eher einig, wie schnell und wie weit das gemacht werden muss. Da gibt es Differenzen, aber es gibt doch bei der Problemdeutung größere Übereinstimmung als bei der Steuerung.
Sie haben jetzt ein paar Mal Verträge mit der EU erwähnt. Was würde denn das für die Schweizer Wirtschaft bedeuten?
Die Personenfreizügigkeit ist für die Schweizer Wirtschaft durchaus absolut essentiell. Also das wäre tatsächlich ein Umschwung, das wäre ein Richtungswechsel. Vielleicht nicht gerade ein ganz abrupter, also von einem Tag auf den anderen, sondern eher ein schleichender. Die EU würde aber zweifelsfrei schnell reagieren und Vertragswidrigkeit vorwerfen und insbesondere dann auch wieder mit den gezielten Stichelmaßnahmen, die man versucht jetzt wegzubringen, dass man mit denen wieder zu reagieren. Die EU-Verträge als solches sind im Moment durch die Abstimmung nicht gefährdet. Wir stimmen nicht über die EU-Verträge ab, wir stimmen über die Massnahmen, die die SVP vorschlägt, ab. Und bei einem Jahr hätten sie dann mindestens mittelfristig Konsequenzen auf die entsprechenden Verträge.
Gibt es internationale Beispiele für so Begrenzungen und funktionieren die?
Ja, Begrenzungen gibt es schon, aber sie sind in anderen Ländern, vor allem in den angelsächsischen Ländern, recht bekannt, mit Kontingent, mit Punktesystem. Ein Verfassungsartikel ist mir nicht bekannt, dass der neu mit drin wäre. Der gilt allgemein als viel zu starr, auch wenn wir unsere Verfassung schneller können ändern können als manch anderes Land in Kanada, Australien oder Neuseeland. Es ist doch eine starre Lösung, die hier vorgeschlagen wird. Und das kennt man meines Wissens noch auf der ganzen Welt nie in dieser Form.
Momentan ist eine knappe Mehrheit der Stimmberechtigten für die Initiative. Also 52% sagen Ja, 46% sagen Nein und 2% sind sich noch unschlüssig. Spannend ist aber, dass der Ja-Anteil zugenommen hat im Vergleich zur ersten Umfrage vom März und das um ganze 7 Prozentpunkte. Das ist eher eine untypische Entwicklung. Wie erklären Sie sich die Zunahme?
Ich glaube, die erste von Ihnen zitierte Umfrage vom Institut Levas ist eigentlich vor dem Start von der Kampagne von den Befürwortern gemacht worden. Der war am 23. März gewesen. Die Umfrage ist von vorne. Und die jetzige Umfrage, die ist nachher. Also, wir haben einen wichtigen Unterschied. Wir haben den Start von einer Kampagne. Und zwar von den Initianten. Die Initianten sind sehr kräftig, sehr schwungvoll in die Kampagne gestartet. Sie nehmen sehr wenig Rücksicht. Sie haben relativ klare Vorstellungen, wo es durchgehen soll. Wie sie auch argumentieren. Sie verzichten auf die harten Argumente, die man sich so gesehen hat, wo dann der Extremismusvorwurf gegeben hat. Also es wird nicht direkt fremdenfindlich argumentiert, sondern wird sehr stark über Alltagsprobleme argumentiert. Und die haben eine gewisse Wirkung gezeigt. Ich bin aber nicht sicher, ob das anhaltet. Ich denke, meine Interpretation ist etwa 80% von denen, die stimmen wollen, die sind relativ klar zuordnenbar. Entweder klar dafür oder klar dagegen. Etwa 20% schwanken. Sie sind eigentlich volatil, wie sie stehen. Und sie reagieren auf Kampagnen, auf Ereignisse, auf Personen, die dafür oder dagegen sind. Und ich denke, da hat der Startschuss mit einer kräftigen Digitalkampagne von den Initianten klar punktet.
Stimmt das, dass eine Zustimmung grundsätzlich eher abnimmt, ausser bei einer Abstimmung zur Einwanderung?
Ja, also in den allermeisten Initiativfällen nimmt sie tatsächlich ab. Das ist relativ gut bewiesen. Da hast du eine Trefferquote von etwa 90%, dass es abnimmt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die paar Ausnahmen liegen zum Teil aber auch schon recht weit zurück. Sie sind vor 15, 20 Jahren gewesen, wo zum Teil Kampagnen auch noch anders geführt worden sind. Also so eindeutig kann man es nicht sagen, dass es nicht abnimmt, aber man kann auch nicht eindeutig sagen, dass es abnimmt. Bei den Umfragen von EWAS hat es noch nie eine Umfrage gegeben bis jetzt, die von der ersten richtigen Abstimmungsumfrage bis nachher zum Abstimmungstag die Zustimmung noch zugenommen hätte. Das ist noch nie passiert. Also können wir sagen, sind wir vielleicht am Deckel angelangt, mindestens was die Levas-Umfragen anbelangt. Und die Chance und Wahrscheinlichkeit, dass es noch eins wird abnehmen, ist möglich. Es hängt aber ganz stark davon ab, wie die Gegner jetzt ihre Kampagnen aufziehen. Sie sind definitiv in der Defensive. Sie müssen das Feld zurückerobern.
Meinen Sie, wären die Initianten selber bei einem Ja überrascht?
Ja, ich glaube, bei einem Ja, es ist immer so, man unterstellt ihnen mindestens, dass sie eigentlich ganz knapp möchten verlieren. Bei einem Ja tragen sie Konsequenzen und sind für alles, was in den nächsten Jahren passiert, schuld. Das ist nicht unbedingt von Vorteil. Wenn sie klar abschiffen würde, wie das auch schon vorkommen ist bei der Begrenzungsinitiative, dann ist das Thema vom Tisch. Und wenn sie knapp verlieren würden, so mit einem 48, dann können sie weiterhin Druck ausüben. Das ist eigentlich ihr Ziel. Der Bundesrat fordert, dass er härtere Massnahmen muss ergreifen, ohne dass man sie dann jeweils quasi dingfest machen kann für alle Konsequenzen, mit denen es zweifellos kurzfristig seitens EU mittelfristig für die Wirtschaft gibt.
Mhm. Bei der Masseneinwanderungsinitiative hat das Parlament die Umsetzung so ausgestaltet, dass man bestehende Verträge mit der EU möglichst beibehaltet. Wäre so eine abgefederte Umsetzung auch bei 10 Millionen Schweiz denkbar oder lässt sich der Initiativentext für das, also lässt er zu wenig Spielraum für das?
Solange wir unter diesen 9,5 Millionen Einwohnern bleiben, gibt es genügend Spielraum. Wenn man dann aber die 10 Millionen erreicht hat, dann ist der Deckel starr. Da gibt es gar keine Interpretationsmöglichkeiten. Das sagen auch die Juristen, die dafür, die dagegen, die neutral sind zu dieser Initiative, sagen relativ klar, der Deckel, der ist hart. Was vorher passiert und welche Verträge es könnte quasi betroffen sein, das hat einen gewissen Spielraum. Da könnte der Bundesrat durchaus auch noch einmal reagieren und versuchen, mit anderen, mit der EU zum Beispiel für die Übergangsfristen aushandeln, Verhandlungen zu führen über Massnahmen, die indirekt könnten wirken, sodass es nie zu diesen 10 Millionen kommt. Das ist umstritten, ob es zu dem kommt. Der Trend heute ist so, dass es zu dem wird kommen. Es gibt aber auch Szenarien, die sagen, das kann noch relativ lang gehen. Das Bevölkerungswachstum ist nicht dauerhaft. Das Bevölkerungswachstum ist jetzt in einer gewissen Phase gewesen, vielleicht in den ersten 10, 15 Jahren nach der Einführung von der Personenfreizügigkeit.
Hat es in der Vergangenheit vergleichbare Entwicklungen gegeben? Und wenn ja, wie sind die Abstimmungen ausgegangen?
Also, Begrenzungsinitiative habe ich schon bereits erwähnt. Die ist nie über 50% gekommen in den Umfragen. Und sie ist am Schluss klar mit 62% abgelehnt worden. Masseneinwanderungsinitiative wäre so ein Beispiel. Sie ist auch noch bis recht kurz vor der Abstimmung so bei 49% gewesen. Am Schluss sind es 50,3% gewesen. Also, man kann sagen, es ist nicht ganz auszuschliessen, dass so etwas passiert. Damals haben wir argumentiert, es ist eine sogenannte asymmetrische Mobilisierung gewesen, und zwar von den Befürwortern. Das heisst, in der letzten 3 bis 4 Wochen sind die Befürworter richtiggehend mobilisiert worden durch eine Kampagne, die von der SVP nach innen geführt worden ist und ihre Wähler, aber auch ihre Sympathisanten angesprochen hat, während dem auf der Seite der Gegner das nicht passiert ist. Darum gehe ich eigentlich davon aus, es ist durchaus möglich, dass sich etwas wiederholt, sofern sich die Gegner nicht noch einmal zusammenraufen und zu einer kräftigeren und stärkeren Kampagne ansetzen, wo genau das, nämlich das asymmetrische Mobilisieren, wird verhindern.
Welche Bevölkerungsgruppe, denken Sie, ist auf die Mobilisierung von dieser Kampagne besonders stark angesprungen, sage ich jetzt mal?
Ich sage, es gibt 3 Gruppen, die sehr wichtig und sehr interessant sind. Im Moment volatil ist die Basis von der FDP und zum Teil die Basis von der Mitte. Solange die Volatilität bei diesen Parteien, beiden Parteien bleibt, ist das entscheidende Kriterium. Kann auch sein, dass sich das noch ein bisschen klärt. Es ist auch recht typisch so in einem bürgerlichen Zentrumslager, dass man mal auf beide Seiten schaut und hört und übereinstimmt. Beide Parteien haben ein Nein, empfehlen ein Nein und auch die wichtigsten Exponenten sind auf der Nein-Seite. Das ist denkbar, dass sich das stabilisiert und zwar eher zugunsten der Gegner. Dann kommt die 2. Gruppe, nie zu unterschätzen, das sind die tiefen Bildungsschichten, das sind die tiefen Einkommensschichten, das sind die Schichten, die häufig nicht abstimmen, aber bei dieser Abstimmung sagen, diesmal gehe ich da und diesmal gebe ich der SVP recht, weil sie hat ein Thema aufgegriffen, das uns direkt betrifft und das uns direkt angeht und da muss man sie jetzt unterstützen. Wegen dem werde ich nicht unbedingt die SVP wählen in Zukunft, aber eine thematische Unterstützung gibt es vor allem in tieferen Bildungs- und Einkommensschichten. Das halte ich dann für den Schluss für die wichtigste Gruppe. Nie ausschliessen muss man auch immer wieder, dass die urbanen Gebiete, nicht unbedingt die Städte selber, die Städte sind klar im Nein, nicht unbedingt die ländlichen Gebiete, die mehrheitlich im Ja sind, sondern es sind eigentlich die Gebiete aus den Agglomerationen, dass in diesen Gebieten bis zum Schluss eigentlich die Schwankung wird bleiben und die Schwankung auch wird entscheidend sein.
96% der SVP-Anhänger sind dafür, 82% der SP-Wähler sind dagegen. Ist so eine krasse Polarisierung auch innerhalb von einer Partei normal oder ist das schon eher extrem?
Also bei 75% habe ich mir angewöhnt zu sagen, die Parteien sind eigentlich geschlossen. Das heisst, die SP ist super geschlossen, die Grünen sind weitgehend geschlossen, die SVP ist super, super geschlossen. Das kann man eigentlich praktisch nicht mehr toppen. Es heisst aber auch umgekehrt, ein grosses Potenzial unter SVP-Anhängern zusätzlich gibt es jetzt nicht mehr. Und auch bei der SP glaube ich nicht, dass sich das in eine umgekehrte Richtung wird entwickeln. Auch wenn Exponenten sich einzeln da zugunsten dieser Initiative geäussert haben. Es kommt darauf an, ob das zweite Element von dieser Initiative neben migrationspolitischen, das ökologiepolitischen anspringt. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin zweifelnd, weil die Glaubwürdigkeit von der SVP in Ökologiefragen sind nicht gross. Also die Grünen werden sich nicht fundamental ändern. Aber es bleibt FDP und Mitte. Da kommt es ganz stark darauf an, wie die Parteien sich jetzt engagieren. Und vor allem, wie sich die glaubwürdigen Exponenten von dieser Partei einreihen, auf welcher Seite, ob es mehr Abweichler gibt oder dann doch eine geschlossene Seite auf der Seite der Parolen.
Jetzt ganz persönlich Ihre Meinung, wie ist Ihre Prognose Stand heute?
Heute würde ich sagen, es ist ein ziemlich offenes Rennen. Das habe ich übrigens schon im Februar das erste Mal gesagt. Das ist eigentlich ein Hoffnungsrennen, weil es gibt zu viele Gruppen, wie ich es jetzt erwähnt habe, das bürgerliche Zentrum, untere Schichten, von denen wir zu wenig wissen, wie sie sich am Schluss werden verhalten. Darum eigentlich ein Hoffnungsrennen. Im Moment wohl ein leichter Ja-Überhang, bedingt durch eine starke Offensive in der Kampagne, aber bei einer immer noch recht hohen Volatilität, 20%, die ich als volatil einstufe, sind genügend, dass es in beide Richtungen kippen kann. Am Schluss wird es vielleicht tatsächlich auf Mobilisierung drauf ankommen, das heisst, wer bringt sein Potenzial besser an die Urne? Da gebe ich der SVP durchaus Punkte, sie hat das mehrfach schon bewiesen, aber die Regel ist halt doch am Schluss, wer nicht ganz überzeugt worden ist, der stimmt eher nein oder geht er nicht.
Herr Longchamp, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Okay, danke Willi.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.